Gesetzlichkeit machen, oben verfahren. Wir haben heute einen ganz spannenden Vortrag vor uns und ich darf Christoph noch einmal hier in Wien herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass er den weiten Weg genommen hat. Für uns ist gar nicht so nahe, sondern ganz weit weg, er fährt durch ganz Deutschland bzw. Österreich. Naja,
Österreich ist Deutschland.
Ja, um hierher zu kommen und wir werden heute ganz was Spannendes hören. Wir freuen uns auf den Vortrag.
Schönen Dank. Zeit kann nicht weggenommen werden, Zeit ist im Überfluss da und außerdem ist Zeit eine Illusion, das wissen wir ja. Nicht? Und paradoxerweise kümmern wir uns um die Qualität der Zeit, obwohl wir wissen, dass sie eine Illusion ist. Das macht das Fach Astrologie so einerseits so spannend und andererseits man läuft wie auf moorigem Untergrund. Ohne Paradoxie geht's nicht. Ich fange mit einem Gedicht an, das vielleicht auch das Thema des Abends, zuerst erkenne den Geist, indirekt andeutet. Es geht heute Abend relativ oft um das Eigentliche. Was ist eigentlich das Thema des Menschen und was passiert, wenn er das Thema verfehlt? Dann gibt es Probleme, vor allem seelische und gesundheitliche Probleme. Ich fange mit einem Gedicht von Eichendorff an, der übrigens auch mal in Wien war. Ich glaube, mit seinem Bruder zusammen, wenn ich mich nicht irre. Das geht so. Es ist kein Vöglein so gemein, es spürt geheime Schauer, wenn draußen streift der Sonnenschein vergoldend seinen Bauer. Und du hast es vergessen fast in deines Kerkers Spangen, o Menschlein, dass du Flügel hast und dass du hier gefangen. Eichendorff hat etwas verstanden von Freiheit. Da singen ja nicht nur die Nachtigallen zur rechten Abend- und Nachtzeit, sondern er ist immer wieder unterwegs. Er ist immer wieder unterwegs zu ferneren Ufern. Nicht, das ist so ein Zwillinge- und Fische-Thema bei ihm. Er nimmt immer das ganze Universum in den Blick, obwohl er ist für seine Zeit relativ weit herumgekommen, Schlesien, heutiges Österreich und so, aber er hat sich immer nach Italien gesehnt, da hat er es nie hingeschafft, obwohl es ihm in manchen Gedichten gelungen ist, wirklich italienische Atmosphäre einzufangen. Nicht? Also auch da hat er so einen schweifenden Geist gehabt und dieses Schweifen, dieses über die Bindungen hinausgehende Nachdenken, Nachsinnen und vor allem Nachspüren, das hat Eichendorff gut beherrscht und das ist auch ein Thema von heute Abend. Sie kriegen jetzt zunächst mal die Gliederung des Vortrages und es geht los mit dem Thema Wirklichkeit. Das andere kriegen wir später, jetzt decke ich das mal ab. Ich will heute Abend also nicht auf die ins Einzelne gehende astrologische Begleitung von körperlichen und seelischen Krankheiten einsteigen. Wenn Sie das erwartet haben, dann muss ich Sie etwas enttäuschen. Dafür haben wir gute Literatur, vor allem Rüdiger Dahlkes Krankheit als Symbol und ebenso das von Wilfried Schütz vor 2 Jahren erschienene Buch Ganzheitliche Astromedizin, das ich sehr empfehlen kann, wer Modelle astromedizinischer Arbeit, astromedizinischen Denkens und auch ganz praktischer Begleitung sucht, der sollte nicht nur zu den Büchern von Rüdiger Dahlke greifen, die zu Recht sehr bekannt sind. Dahlke ist ja so etwas wie eine esoterische Drehpunktperson in der Öffentlichkeit geworden, sondern er sollte auch zu Wilfried Schützens ganzheitlicher Astromedizin greifen, wo wirklich in Ruhe und sehr ausführlich mit dem psychologischen, aber auch mit dem medizinischen Hintergrund Modelle diskutiert werden und präsentiert werden. Und Schütz ist sehr, sehr spirituell orientiert. Ich kann das also nur empfehlen. Das ist detaillierte Literatur zur einzelnen Orientierung. Da kann man dann nachlesen, dass man nach Mars und Jupiter guckt, wenn man ein Leber- oder Gallenproblem hat, wenn einem die Galle hochkommt. Und man kann da nachlesen, dass man vielleicht nach Venus- und Saturn-Konstellationen guckt, wenn man sich in seiner Haut nicht wohlfühlt, wenn man sozusagen dermatologisch in eine schwierige Lage gekommen ist. Das möchte ich heute Abend nicht machen, sondern ich will dahinter gucken. Ich will etwas Grundsätzliches mit Ihnen erörtern. Zuerst erkenne den Geist, nämlich die geistige und impulsgebende Basis des individuellen Lebens. Und wenn man das erkennt, sei es in der Selbsterkenntnis, sei es in der Beratung und Begleitung durch den Astrologen oder durch einen sonstigen, lebenskundigen Menschen, dann ist schon sehr viel gewonnen, dann ist eine wichtige Tür geöffnet. Wie es dann weitergeht, da müssen wir dann unter Umständen ins Detail gehen. Ich fange mit Wirklichkeit an. mehr oder weniger sind wir alle im Geist der psychologischen Astrologie erzogen worden und das heißt, der Blick des deutenden Astrologen richtet sich nicht auf eine womöglich festlegende Diagnose, sondern auf die Entwicklungsmöglichkeiten, die in einem individuellen Typengefüge enthalten sind. Dieses Typengefüge wird ja sozusagen symbolisch durch das Horoskopbild dargestellt. Dieser Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten entspricht dem Zeitgeist zumal des 20. Jahrhunderts. Dieser Zeitgeist setzt auf freien Willen, er setzt auf freie Entscheidungswahl. Da geht es um Selbstbestimmung und insgesamt aus dieser geballten Ladung von Autonomie folgend geht es dann dabei um die Verwirklichung glänzender, selbstbestimmter Zukunft für Individuen und Gesellschaft. Ich habe jetzt mal ein bisschen gespöttelt, denn wenn wir uns umschauen, dann stellen wir doch mit einer gewissen Bestürzung fest, dass es mit der Selbstbestimmung, mit dem Gebrauch des freien Willens und überhaupt mit der Entscheidungsfreiheit nicht so weit her ist. Ich meine, das fühlt sich toll an, ob man jetzt am Westbahnhof oder in einem tollen Lokal oder aber hier im Don Bosco Haus seinen Abend verbringen kann, nicht? Aber wenn es die Fußballweltmeisterschaft ist, der man ausgeliefert ist, ja, es klingt nicht so richtig selbstbestimmt. Es ist schon irgendwie begeisternd, dass wir nachher noch last minute eine Flugreise nach Madagaskar buchen können oder eine Kreuzfahrt Richtung Spitzbergen, aber die Begeisterung wird ziemlich klein, wenn wir dann noch in unseren Geldbeutel gucken, da schwindet das alles. Für die Mehrzahl von uns, das ist das Fazit aus diesen etwas witzigen Bemerkungen, sind die eben vorgestellten Wahlmöglichkeiten entweder ausgeschlossen oder wir müssen uns bestimmten Zwängen fügen. Freie Wahl, freier Wille, da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Wenn wir verliebt sind, fühlt sich das ohnehin alles ganz, ganz toll an. Da brausen im Flügelrauschen unserer Seele dahin, das Herz schwillt uns in der Brust, von anderen Schwellkörpern abgesehen, und 7 Jahre später fragen wir uns vielleicht, wie war das möglich? Wie konnten wir nur mit diesem Flittchen, wie konnten wir nur mit dieser Mehrwegflasche? Freier Wille, Fluch der Hormone. Ne? Und erst recht schwierig wird es, wenn wir auf andere Menschen schauen. Der da wird mit Leichtigkeit um Jahre früher berentet, während unser einer bis zum Grabesrand arbeiten muss. Jener heiratet die reiche Partie und hat für den Rest seines Lebens ausgesorgt, während es bei anderen hinten und vorn nicht reicht. Uns plagt das Zipperlein und der da sieht aus wie das blühende Leben. Ja, hatten wir denn eine Wahl? Hatten wir eine Wahl, als wir in dieses Land, in diese Familie, in dieses Jahrhundert, in dieses Quartier hineingeboren wurden? Nicht wirklich. Wir kommen Psychologie hin und Entscheidungsfreiheit her um eine klare und für die meisten von uns recht harte Diagnose nicht herum, die Diagnose unserer jeweiligen Wirklichkeit. Die Diagnose dessen, was gewissermaßen saturnisch, um es in das astrologische Bild zu fassen, unser Leben bestimmt und zwar unausweichlich. Saturn ist da, es hilft nichts. Ne? Nicht? Freier Wille, Selbstbestimmung, alles ganz schön und gut, aber da ist auch der Herr Saturn, der uns ziemlich auf eine Struktur festlegt. Was ist Saturn? Saturn ist die Struktur, in die wir hineingesetzt sind, die kristalline und darum nur schwer oder gar nicht veränderbare Form und Prägung unseres Daseins. Klar, das ist auch sehr individuell. Jeder von uns hat eine jeweils sehr unterschiedliche Wirklichkeit auskristallisiert, die dementsprechend unterschiedlich wirkt. Ja, Wirklichkeit wirkt, sonst hießen sie nicht so. Wirken, mit Verlaub, kann nur das, was souverän ist. Freier Wille? Nö. Das, was meinem freien Willen ausgeliefert ist, meiner Autonomie, meiner Selbstbestimmtheit, kann doch nicht mehr souverän sein und kann darum auch nicht wirksam sein, kann nicht wirklich sein. Wir erleben Wirklichkeit zunächst als etwas, das von außen kommt und unser Leben ganz schön einengt und einzwängt. Nicht? Die Straßenbahn fährt nicht dann, wenn wir wollen, sondern sie fährt nur alle 10 Minuten und manchmal fällt einer aus, nicht? Weil es auf der Mariehilfer Straße irgendjemandem eingefallen ist, nicht rechtzeitig links abzubiegen von den Straßenbahngleisen. Nicht? Dann hat es gekracht, nicht? Und dann ist erstmal 2 Stunden, dann geht gar nichts mehr. Nicht? Das ist die Wirklichkeit, der wir hier in dieser Stadt unter Umständen ausgeliefert sind und in vielen anderen Städten auch. Das heißt natürlich nicht, dass die Wirklichkeit automatisch gegen uns agiert. Sie mag uns durch ihr Wirken beherrschen, aber sie legt es nicht von vornherein darauf an, uns zu schaden. Wir können ja auch zu Fuß gehen, nicht? Wenn es auf der Mariehilfer Straße gekracht hat. Nicht? Ist ein bisschen weit bis hier raus, aber theoretisch ist das möglich. Da scheitert es ja schon bei vielen, nicht? Man giftet sich über das, was einem entgangen scheint, statt eine Lösung anzustreben, die als Alternative fungiert. Nicht? Der Deutsche, wenn er hinfällt, sagt Tucholsky, guckt sich erst um, wenn er dafür verantwortlich machen kann, bevor er wieder aufsteht. Nicht? Nochmal, der Deutsche, wenn er hinfällt, guckt sich erst um, wen er dafür verantwortlich machen kann, bevor er wieder aufsteht. Gut. Die Wirklichkeit ist zunächst ethisch neutral. Sie ist eben einfach und es gilt, sie anzuerkennen. Ich halte es für sinnvoll, diese Anerkennung zu leisten. Ich halte es sinnvoll, die Existenz dieser Wirklichkeit mit all ihren Prägungen und Auskristallisierungen zu erkennen und eben anzuerkennen. Das astrologische Bild des unerbittlichen Saturn ist nicht das schlechteste Bild, um diese Wirklichkeit zu beschreiben. Wir vergessen ja mitunter gern, dass es diese Wirklichkeit gibt und dass sie unser Leben bestimmt. Wer hat denn schon gern Saturn zu Gast bei sich sitzen? Es braucht Jahre, bis man sich angefreundet hat, nicht? Und wenn es einem dann gelungen ist, nicht? Dann fängt man an alt zu werden, nicht? Und spürt Saturn wieder von der ganz anderen Seite. Nicht? Nicht? Die relativ beste Zeit ist die zwischen dem ersten und dem zweiten Saturn-Return. Als Teenie und als Twin hat man sich so gedacht, widerwärtig. Nicht? Und dann irgendwann hat man dann mit Ende 20 in der Phase der Postadoleszenz hat man es dann geschafft, den ersten Job zu schmeißen, die erste Beziehung über die Wupper gehen zu lassen. Nicht? Und dann hat man gemerkt, dabei habe ich auch was gelernt. Ne? Nicht? Dann fängt diese Meisterzeit an, von Ende 20 bis Ende 50, wo man sich einigermaßen mit Herrn Saturn arrangiert. Nicht? Dann fangen die ersten Arthrosen im Gelenk an oder die ersten Kurz- oder Weitsichtigkeiten oder irgendetwas. Nicht? Und bums ist schon wieder nicht recht mit dem Herrn Saturn. Nicht? Wer hat ihn schon gerne bei sich zu Gast sitzen? Nicht? Und wenn er dann in der aktiven Zeit zwischen 30 und 60 zu Gast bei uns ist, nicht, kriegt er auch nur irgendwie so ein Hundenäpfchen hingestellt, aber wir lieben ihn nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Wir vergessen natürlich gern, dass es diese Wirklichkeit gibt und dass sie unser Leben bestimmt. Und die Wahlfreiheit und der freie Wille und all diese schönen Möglichkeiten eigener Entwicklung ändern nichts daran, dass die Wirklichkeit, nämlich der Herr Saturn, der Boss ist. Und vorerst bleibt Saturn auch der Boss. Zu jeder Wirklichkeit, und auch das ist das Werk von Saturn, des Spenders aller festen Strukturen, wird aber auch eine grundsätzlich positive und zugewandte Haltung. Weil es Festigkeit gibt, weil es Struktur gibt, gibt es immer auch ein bisschen Klarheit. Sicherheit, eine Basis, auf der man Stärke und Vertrauen entwickeln kann. Nicht? Sie alle sind im Vertrauen darauf, dass das die Maria-Luise und die Gardi schon organisiert haben und einige andere hierher gekommen. Nicht? Sie alle sind im Vertrauen darauf, dass das klappt, in die Straßenbahn gestiegen oder auf ihre eigenen Autos und sind hier, haben hierher gefunden. Nicht? Da waren irgendwelche Leute netterweise strukturbildend tätig, sonst fände dieser Abend nicht statt. Sie haben darauf vertraut, dass die Schweizer Bahnen, die Bundesbahnen in Deutschland und die österreichischen Bundesbahnen den Referenten brav hierher tragen, nicht? Sie konnten sich, Gott sei Dank, darauf verlassen, trotz rückläufigen Merkel. Und dann ist ja schon über eine Woche rückläufig, nicht? Da haben sich die Dinge wieder eingependelt, nicht? Wenn er dann demnächst wieder stationär wird, was habt ihr dann für einen Referenten? Nicht? Na, baut schon mal vor, ne? Okay. Strukturen können unangenehm sein, aber sie geben eine Sicherheit. Und auf dieser Sicherheit können wir Vertrauen entwickeln. Es geht nicht ohne Vertrauen, dass sie sich blind auf die Straßenbahn setzen und hierher fahren, in dem Vertrauen darauf, dass der Referent schon da ist, dass der Raum gebucht ist, dass die Fenster offen sind, dass es einen Overhead-Projektor gibt. Es geht nicht ohne Vertrauen. Sie würden sich komisch vorkommen, wenn sie vorher anrufen würden und sagen, Maria-Luise, ist doch alles gerichtet. Ist der Referent unterwegs? Kann nicht sicher sein, dass der Abend stattfindet? Macht keiner von uns. Ne? Nicht, es sei denn, wir hätten also wirklich eine Art paranoide Ader in uns pochen. Ne? Wie gesagt, weil es Festigkeit, weil es Struktur gibt, gibt es immer auch Klarheit, Sicherheit und damit eine Basis, auf der wir Vertrauen und Stärke entfalten können. So viel zur Wirklichkeit. Die gilt es anzuerkennen, sonst finden wir uns selber nicht. Sonst liefern wir uns der Wirklichkeit nämlich aus, und zwar mit dem Selbstmitleid. Wir hatten es eben von Saturn, jetzt kommt ein anderer Kadett aus dem bunten Ensemble unserer Faktoren in der Astrologie ran. Angesichts unserer jeweiligen Wirklichkeit reagieren wir gern auf dem Weg über den einen Widerpart von Saturn und liefern wortreich und gefühlvoll etwas ab, was ich lunaren Trash nenne. Lunarer Trash. Trash ist Müll, nicht? Und ja, lunarer Müll. Lunarer Trash ist sozusagen mein Ausdruck für das allgemein bekannte Selbstmitleid. Anderes Wort für Selbstmitleid ist übrigens Opferhaltung. Ja, nicht? Warum bin immer ich das arme Opfer? Warum immer auf die kleinen Dicken, nicht? Oder die großen Schlanken oder die großen Vollschlanken, nicht? Warum muss mir das immer passieren? Das ist Selbstmitleid. Ne? Weil wir uns nicht in der Lage sehen, irgendetwas an unserer Wirklichkeit zu ändern, weil wir uns aber auch nicht in der Lage sehen, unsere Wirklichkeit irgendwie anzunehmen und anzuerkennen, weichen wir auch Selbstmitleid aus. Etwa. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, das ist ungerecht, dass Frau X jetzt vorzeitig in Rente gehen kann. Meine beste Freundin heiratet den reichen Unternehmer und ich habe mein Eheleben damit zugebracht, eine nichtsnutzige Flachpfeife mit durchzufüttern. Was soll's, die Welt ist sowieso ungerecht und schlecht. Das ist Selbstmitleid. Das ist eine Art Virus, der sich gerne im Gewand des Sachlichen, des Vernünftigen, des logischen Arguments tarnt. Selbstmitleid hält uns davon ab, Selbstvertrauen und zugleich Vertrauen in die Hausordnung des Universums zu entwickeln. Selbstmitleid untergräbt uns einfach, untergräbt unsere positiven und zugewandten Haltungen und sorgt für ein allgemeines Gefühl der Unzulänglichkeit und der Niedergeschlagenheit. Daran erkennen Sie es ganz leicht, nach einer Runde Selbstmitleid ist man weit davon entfernt, sich gut zu fühlen. Selbstmitleid ändert nicht einmal bei einem selber was. Nicht? Wir jammern uns selber die Hucke voll, anderen vielleicht noch dazu, nicht? Und es ist für alle nur ein Energiefresser. Was bleibt also zu tun, nachdem die Wirklichkeit hart ist, nachdem sie unausweichlich ist und Selbstmitleid bloß kräftezehrend? Es gilt herauszufinden, dass wir selber Teil dieser Wirklichkeit sind. Das heißt, dass man, insoweit man Teil dieser Wirklichkeit ist, auch selbst der Boss ist. Saturn ist der Boss, Saturn ist aber auch in uns. Auch wir sind der Boss. Ein Boss und Opferhaltung, ein Boss und Selbstmitleid, das geht nicht. Das haut nicht hin. Das nimmt ihn niemand ab. Bosse sind schließlich Täter und keine Opfer. Ich empfehle im Zweifel immer die Täterhaltung. Täterhaltung heißt, dass man manchmal unangenehme Dinge tut. Da kann man übles Karma ansammeln. Mieses Karma, kennen Sie den Roman? Ist so ein Scherzroman aus der spirituellen VÖX-Szene. Jemand, der dieses Karma angesammelt hat, wird als Kakerlake wiedergeboren und muss sich da also jetzt durch verschiedene Existenzen als Kakerlake, als Ameisen so durchbuchstabieren, bevor es wieder als Mensch schafft. Ne? Ist ganz amüsant zu lesen. Ja, wir haben Angst vor miesem Karma, also begeben wir uns in die Opferhaltung. Bei der Opferhaltung haben wir mit tödlicher Sicherheit dieses Karma, nicht? Und zwar jetzt und sofort. Nicht? Ich empfehle die Täterhaltung natürlich nicht einfach blind zuschlagen, nicht so nach dem Motto, einer muss den Dreck ausfressen, sondern kalkuliert. Trotzdem, wer handelt, hat die Nase meistens etwas weiter vorn als der bloß erleidet. Was nicht heißt, dass es nicht bestimmte Dinge gibt, wo es besser ist, stillzuhalten. Ja? Selig die Sanftmütigen. Man spricht ja oft vom spirituellen Krieger, das ist so eine Mars-Neptun-Geschichte oder Mars in den Fischen, nicht? Aber es ist trotzdem Mars. Lieber handeln als erleiden. Wobei in dem Leiden eine große Kraft steckt, wir werden noch darauf zurückkommen. So, nach diesen negativen Einführungen kommen wir langsam zu etwas Hoffnungsvollerem, nämlich mein eigenes. Der Boss zu sein, das klingt ein bisschen heftig, das klingt vielleicht für manche zarte Gehörknöchelchen zu heftig, zu scharf. Und deshalb werde ich jetzt im Folgenden etwas gefälliger vom eigenen, von der persönlichen Botschaft, von der persönlichen Begabung, von der persönlichen Aufgabe reden. Meine Botschaft an die Welt, das, was mein innerer Auftrag ist, meint alles dasselbe. Gemeint ist stets, dass die Person, um deren persönliche Botschaft, um deren Gabe oder um deren Aufgabe es geht, wenigstens in dieser Hinsicht auch der Boss ist. Wo bin ich selber der Boss? Dafür können wir ins Horoskop gucken. Das ist nicht so, vor wir erschrecken müssen, auch wenn Bosse natürlich manchmal etwas unangenehm wirken können. Wenn wir Kuchen backen wollen, müssen wir ein paar Eier aufschlagen. Sie müssen einen Plan machen, Sie müssen das durchziehen. Wenn das Telefon klingelt, während Sie gerade die Hände im Teig haben, dann lassen Sie es entweder klingeln oder Sie gehen sozusagen mit einem noch unbemehlten Finger dran und sagen, ich kann jetzt gerade nicht. Sie verfolgen Ihr Ding. Ja? Der Anrufer am anderen Ende ist vielleicht ein bisschen pikiert, wenn er hört, dass Sie mitten in der Bürozeit einen Kuchen backen, statt brav an Ihrem Schreibtisch zu sitzen und verfügbar zu sein. Ne? Wir haben das Recht, nicht immer verfügbar zu sein, ist doch gut, ne? Weil wir unser Ding machen. Unser eigenes zu erkennen, unser eigenes zu sehen, unser eigenes zu verfolgen, heißt, dass wir der Boss sind und dass wir unser Ding machen, manchmal auch ohne Rücksicht zu nehmen auf links oder rechts. Was wiederum nicht heißt, dass wir anderen schaden, sondern was heißen kann, ich stehe jetzt nicht zur Verfügung, weder für die Selbstmitleidstour noch für die Mitleidstour in Bezug auf andere Leute, die an mir ihr Selbstmitleid ausagieren und an mir ihr Wehmädchen kühlen. Ne? Okay. Die Bossqualität, möchte ich zusammenfassend sagen, gehört mit zur Hausordnung im Universum. Wenn wir schon bei Saturn sind, jeder von uns hat einen Saturn im Horoskop, ich habe es eben schon erwähnt. Im Blick auf meinen Saturn bin immer noch ich der Boss. Sie sind der Boss im Blick auf Ihren Saturn. Hoffentlich. Die Menschen, die in eine astrologische oder sonstige Beratung kommen, sind ja meist mit diesem Thema beschäftigt. Wer ist denn der Boss? Bin ich noch mein Boss? Habe ich überhaupt das Zeug zum Boss? Anders gesagt, was ist mein eigenes? Was ist meine Botschaft? In Lebenswenden kommen die Menschen zu uns in die Beratung. Nicht? Da gehen bisherige Gewissheiten verloren, weil der Partner von der Fahne geht oder weil man plötzlich arbeitslos wird nach 20 Berufsjahren und sich dann fragt, war das schon alles? Bin ich noch ich? Worum geht es eigentlich in meinem Leben? Nicht? Dann sind immer auch die Fragen auf dem Tisch, was ist denn meines? Ja? Kann ich gleich aus dem Fenster springen, weil ich nichts mehr finde? Nicht, man rät eigentlich nicht zu solchen Sachen, sondern sagt, warten Sie ab, nicht, suchen Sie noch ein bisschen. Nicht, oder kann ich auf etwas losgehen? Und meistens braucht das ja auch ein bisschen Geduld. Nicht? Die Dinge, die in einem sind, liegen nicht immer gleich offen zutage. Ja? Auch das gehört zu Saturn. Nicht? Saturn arbeitet manchmal mit Verzögerungen. Nicht? Wie überhaupt, Pluto fällt sich in dieser Hinsicht ähnlich. Nicht? In Pluto-Jahren spüren wir einen Druck, können wir nicht mal benennen und es scheint sich nichts zu bewegen, außer dass wir diesen Druck spüren. Nicht? Wir haben keinen Namen, wir haben keine Dynamik da und auf einmal nach einem halben Jahr quälenden nicht vorwärts kommt, drückt irgendwie auf die Speed-Taste. Nicht? Nach einem halben Jahr haben wir Saturn irgendwie überwunden, haben ihn so ein bisschen auf Abstand gebracht, können ihn angucken und dann auf einmal passiert was ganz anderes, dann gehen sehr schnelle Entwicklungen los. Aber es braucht Geduld, bis man dahin kommt und vielen Leuten in unserer heutigen Zeit fehlt die Geduld. Die kommen in die astrologische Beratung und wollen jetzt sozusagen das rettende Rezept, das heilende Wort haben. Nicht? Und dann kriegen die erstmal den Zahn gezogen und kriegen zu hören, naja, müssen wir erstmal gucken. Und sie müssen auch sozusagen, oder sie sollten sich überlegen, ob sie einen Übungsweg gehen. Nicht? Haben sie schon mal an das, haben sie schon mal an jenes gedacht. Nicht? Das alles ist auch Saturn in der Beratung. Worin besteht meine Begabung? Wozu bin ich auf der Welt? Ich sage es jetzt nochmal anders, Sie sind vielleicht etwas überrascht. Wonach sehne ich mich? Sehnsucht und Bosssein, das passt auf den ersten Blick wahrlich nicht gut zusammen. Aber machen Sie sich mal klar, dass der Boss den Platz des Bosses einnimmt, weil er zu diesem Platz gestrebt ist, weil er sich danach gesehnt hat, dort zu sein, an diesem Platz zu sein und dort zu wirken. Sehnsucht, vor allem nach dem schon vorhin zitierten Eichendorff, gilt als ein romantisch verträumter Begriff, ein mehr oder minder neptunisch konturloses Streben nach kaum zu verwirklichenden Glückszuständen. Das ist aber alles Unsinn, obwohl die neptunischen Beimischungen keineswegs schädlich sind. Sehnsucht, das halte ich für einen enorm leistungsstarken Motor, der unser ganzes Leben antreibt. Das Neptunische dabei ist der Brennstoff. Nicht vergessen übrigens mundan astrologisch, Neptun regiert das Rohöl. Alle Angelegenheiten, die mit Ölförderung zu tun haben, mit Ölpreisentwicklung und so, werden mundan astrologisch über Neptun betrachtet. Das mal nur so in Klammern. Nicht? Es passt. Pluto ist mit im Spiel, aber speziell bei Öl, Pluto hat natürlich mit Energien auch zu tun. Aber speziell bei Öl, beim ganzen Ölmarkt wird auf Neptun geguckt. Es passt nicht, das Neptunische ist offenbar ein wichtiger, ist, wir nennen es Brennstoff, obwohl es ja eigentlich eine Art, es ist eine Flüssigkeit, nicht Feuer, sondern Wasser sozusagen der Qualität nach. Nicht? Aber es ist zugleich etwas, was uns antreibt. Ja? Nicht? Verwechseln Sie Sehnsucht nicht mit irgendeinem lauwarmen Gefühl, das man so irgendwann hat, wenn man sich an den Partner oder die Partnerin kuschelt, sondern nehmen Sie Sehnsucht wirklich als etwas, was uns antreibt. Wonach sehnen wir uns? Wo wollen wir hin? Sehnsucht ist ein Motor. Ich könnte jetzt meinen Eichendorff zitieren, der ja nicht zum wenigsten dazu beigetragen hat, dass Sehnsucht so ein bisschen verträumt wird in unserem Sprachgebrauch. Nicht? Aber es gibt dieses wunderschöne Sternengedicht, wo er dann sagt, dass übrigens auch mit dem Titel Sehnsucht hat, wo es dann heißt, das Herz mir im Leibe entbrennte. Nicht? Das flammte auf. Da habe ich mir heimlich gedacht, ach, wer da mitreisen könnte in der prächtigen Sommernacht. Nicht? Haben Sie vielleicht in der Schule gelernt, nicht? Es schienen so golden die Sterne am Fenster, ich einsam stand, nicht? Und so weiter. Wir können auch sagen, Sehnsucht ist dasjenige Fahrzeug, dessen Benutzung es uns schließlich ermöglicht, unser eigener Herr, unser eigener Boss zu sein. Mit dem Begriff der Sehnsucht vielleicht betrachten wir mehr einen Entwicklungsprozess, mit dem Begriff des Bosses, des Herrn, betrachten wir mehr dessen Ergebnis, wenn wir oben an der Spitze angelangt sind, aber letztlich zielen doch beide Begriffe Sehnsucht hier und Boss da auf eine und dieselbe Angelegenheit ab, nämlich was ist meins und wo bin ich, wo bin ich der Boss mir selbst gegenüber und auch der Welt gegenüber. Wo entwickle ich Kompetenz? Wo entwickle ich eine Grundfähigkeit, ein Grundinteresse zu einer Fertigkeit, zu einer Aufgabe, der ich mich widme, die ich in die Welt trage und von der ich weiß, das ist meines, um dessen Willen bin ich auf der Welt, darin birgt sich zumindest ein Gutteil meines Lebenssinnes. Das Traurige ist, dass viele Menschen nicht wissen, was ihr eigenes ist. Der Motor der Sehnsucht stottert nur noch oder ist ganz abgewürgt. Dabei ist es gerade dies Eigene, mit dem wir an der Wirklichkeit, und das heißt nicht nur an unserer persönlichen Wirklichkeit, sondern an der Wirklichkeit aller Menschen teilhaben, mit dem wir unsere persönlichen Bossqualitäten unter Beweis stellen. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, das Ausgespanntsein zwischen missverstandener Autonomie, die nur zur Orientierungslosigkeit führt, und einer ebenso missverstandenen Wirklichkeit, der man sich ausgeliefert fühlt, wir haben es eben beschrieben, bringt viele Menschen dazu, gewissermaßen das Guckloch zuzumachen. Man bleibt dann schließlich im Oberflächlichen stecken oder man verliert sich in Lebensangst. Über Angst werden wir gleich auch noch sprechen. Die hat natürlich auch mit Saturn zu tun, astrologisch. Zuerst erkenne den Geist. Jetzt gehe ich sozusagen auf den einen Teil meines Vortragstitels ein. Das eigene Entdecken. Man vergleicht das Leben oft mit einer Pilgerfahrt. Ich weiß ein bisschen was davon, weil ich inzwischen den ganzen Jakobsweg abgewandert bin. Und man spricht vom Homo Viator, vom Menschen, der pilgernd unterwegs ist. Alle religiösen Kulturen kennen das Motiv der Pilgerreise, die über einen längeren Zeitabschnitt zu einem Heiligtum führt, an dem dem Pilger Gnade zuteil wird, Einsicht, Trost, Erlösung von Schuld und so weiter. Eine solche Pilgerfahrt kennt Entbehrungen, Umwege, Gefahren, sie kennt Zeiten der Ungewissheit, der Mutlosigkeit. Man ist auf einem Entwicklungsweg und man ist noch keineswegs am Ziel. Gerade darum läuft der Motor der Sehnsucht bei einer Pilgerreise auf Hochtouren. So ist es eigentlich auch im Lebensgang. Homo Viator, der Wandernde, der Pilgernde, der unterwegs seiende Mensch. Man ahnt, dass man auf ein Ziel zugeht, aber man kennt es nicht schon wirklich. Man hat eine mehr oder weniger vage oder vielleicht auch deutliche Vorstellung davon. Während der Lebensreise mag sich diese Vorstellung verändern, so wie sich während einer Reise Vorstellungen vom Ziel verändern, weil Reisen aus der Gegenrichtung einem dies oder jenes erzählen. Mag sich die Vorstellung verändern, aber man bewegt sich, und sei es mit Umwegen, mit Unterbrechungen, auf das Ziel der Pilgerfahrt, auf sein Lebensziel zu. Was immer auch geschieht bei einer Pilgerreise, die diese Bezeichnung zurechtträgt, möchte der Pilger dieses Ziel unter allen Umständen erreichen. Dieses Ziel ist natürlich mehr als irgendein Alltagsziel, wo man die Straßenbahn besteigt, vom Westbahnhof zur Verbindungsbahn und dann die Kuppelwieser Gasse runter, nicht, um von A nach B zu gelangen. Nicht? Das Pilgerziel hat mit einem inneren Ankommen zu tun, eigentlich einem Nachhausekommen. Wenn wir, und jetzt betreten wir endlich das Feld der praktischen Astrologie in einer Beratung über Lebensziele sprechen, schauen wir im Horoskop dahin, wo es nach Hause geht. Und das ist das vierte Haus, das uns den Weg nach Hause zeigt. Einfach, wir gehen gleich auf das Horoskop ein. War einfach, damit Sie sozusagen schon einmal an einem Beispiel meinen vorab noch etwas theoretischen Ausführungen folgen können. Das vierte Horoskophaus zeigt uns in einer eigentümlichen Doppelung sowohl unser Herkommen, und zwar im genetisch-familiären Sinn und in einem spirituellen, einem karmischen Sinn, das bringen wir mit, von den Eltern kommen wir her, aus dem Topf kommen wir, das ist das, womit wir auf diese Welt gekommen sind. Und, andere Seite des Doppels, es weist auf das Ende unseres organischen Lebens hin, auf das Ende unserer jeweiligen Inkarnation hin und damit insgesamt auf die Einbettung unseres jetzigen Lebens in einen größeren Zusammenhang. Das tun letztlich alle wässrigen Häuser und wir werden im Weiteren für die Antwort auf unsere Fragen nach dem eigenen auch in alle drei wässrigen Häuser, also die Häuser 4, 8 und 12 gucken. Aber im Haus 4 ist dieser größere Zusammenhang am deutlichsten und gewissermaßen auch am freundlichsten angesprochen. Haus 8 und Haus 12 vermitteln ja gelegentlich das Gefühl des Ausgeliefertseins und dem zu begegnen braucht eine gewisse Reife und eine gewisse Gelassenheit. Wir kommen da gleich auch noch drauf zurück. Im vierten Haus sind wir buchstäblich da, wo wir geistig immer sind, zu Hause. Wir müssen uns lediglich wieder daran erinnern, dass wir zu Hause sind und wo wir zu Hause sind. Wir haben uns auf dieses Leben, auf diese Kette von Geburten und Toten und Wiedergeburten eingelassen. Und wir werden von den Wellen des Lebens hin und her geworfen. In dieser unruhigen, weil lebensvollen und schöpferischen See vergessen wir gelegentlich, dass wir zu Hause sind und zu Hause sein dürfen. Wir vergessen, dass die Wellen des Lebens nicht nur etwas Schreckliches sind, in dem wir womöglich ertrinken können, sondern etwas Tiefes und Schönes, das uns trägt. Es ist letztlich so einfach, auch astrologisch-technisch. Wir schauen in das vierte Haus des individuellen Horoskops und betrachten hier dessen Herrn. Das Haus, in dem der Herr des vierten Hauses steht, zeigt denjenigen Lebensbereich an, in dem sich der Horoskopeigner zu Hause fühlt. Das können wir hier mal an dem Horoskop von Ulrich durchpraktizieren. Das vierte Haus beginnt in Löwe. Der Herr des vierten Hauses, die Sonne, steht im zehnten Haus. Was macht Ulrich? Ulrich ist ein eminent politischer Mensch. Er ist kein Politiker. Ulrich ist Redakteur, ist zurzeit Rundfunkkorrespondent für den Nahen Osten, für die deutschen Rundfunkanstalten. Das heißt, er lebt zurzeit in Istanbul, wo die ARD, also die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, ein Büro unterhält. Und sein Thema ist die Nahostpolitik. Die Türkei ist vergleichsweise ein ruhiges Pflaster, Istanbul ist eine Weltstadt. Da kann er sich sozusagen entfalten. Das ist sein inneres Ding. Ich habe Ulrich kennengelernt, als er zu mir in die Beratung kam und dann auch anfing, ein bisschen sich mit Astrologie zu beschäftigen. Er mochte gar nicht hören, dass er politisch interessiert sein könnte. Nicht? Er war damals kleiner Schreiber bei einer der Stuttgarter Zeitungen und war ganz überrascht über die Diagnose, ja, Politik ist deins und das Thema Ausland, neuntes Haus, das sehen wir jetzt sozusagen mit dem schnelldiagnostischen Blick des Astrologen, das Ausland könnte was für dich sein. Nicht? Wo ist er heute? Er ist im Ausland. Nicht? Und er hat sich also seit er bei mir war, das ist jetzt etwa 12 Jahre her, hat er sich also enorm genau in diese Richtung bewegt. Nicht? Nicht? Die Welt, das zehnte Haus, die Institutionen, die politischen Institutionen sind sein Thema, nicht in dem Sinne, das muss man jetzt hier hinzufügen, dass er selber diese Institutionen gestaltet, sondern in dem Sinne, dass er sie kommentiert. Das Beispiel zeigt ganz gut, wir gehen gleich auch noch auf den Uranus und den Pluto im vierten Haus ein, das Beispiel zeigt ganz gut, dass wir natürlich trotz dieses sehr einfachen diagnostischen Zugriffs nicht schon alles wissen, sondern wir müssen natürlich mit dem Klienten fragen, wenn Öffentlichkeit dein Thema ist, gestaltest du diese Öffentlichkeit, was machst du mit dieser Öffentlichkeit, guck mal dorthin. Nicht? Auch das nimmt dem Klienten ja nicht die Arbeit ab, die Art und Weise, wie er sich zu diesem Thema verhält, herauszufinden, wenn er es nicht schon weiß, nicht? Wenn er da nicht schon Vorerfahrungen gemacht hat. Bei der Analyse gehen wir dann ergänzend so um, wir gucken natürlich, in welchen Aspekten steht der betreffende Herr des vierten Hauses. Das ist vor allem eben Konjunktion MC, Konjunktion Venus, Konjunktion Jupiter. Da ist also sehr viel Anspruch dahinter. Da ist auch sozusagen ein persönliches Interesse daran, einen Beruf auszuüben, sozusagen das mit in den eigenen Lebensweg hineinzutragen. Ich erlebe den Ulrich als einen unendlich engagierten Menschen, der zwar durchaus mit dem Arbeiten aufhören kann, der kann auch Pausen einlegen, er hat schließlich einen Stiermond, nicht? Aber er ist beruflich ungemein engagiert, er ist sozusagen von morgens bis abends, ist er sozusagen, wie nennt er das immer, er sagt immer, die Grundspannung ist erhöht bei mir, nicht? Er ist der Typ, der sozusagen mit dem Handy neben dem Bett schläft, nicht weil er sonst nichts zu tun hätte, sondern einfach, weil er sich darauf eingelassen hat. Nicht? Er ist Korrespondent für eine Region, die von Griechenland bis zum Ost-Iran reicht. Und gelegentlich hat er auch noch mit Afghanistan zu tun. Nicht? Und für diese Region fühlt er sich verantwortlich, in dem Sinne, dass er den deutschen Rundfunkhörer sozusagen gute Kommentare, nicht nur oberflächliche Kommentare, sondern gute Kommentare und auch einen klaren Überblick über das, was nachrichtlich da zugange ist, anbieten kann. Nicht? Er betreut von Istanbul aus etwa 40 einzelne Rundfunkanstalten, die untereinander natürlich auch stark verwandelt sind im deutschen öffentlichen Rundfunksystem. Und betrachtet das als seine Aufgabe. Und er hat schon vor einigen Monaten hat er seinen Vertrag auf 5 Jahre verlängert. Er ist da in seinem Element. Ich buchstabiere, er macht die Arbeit auch gern. Da wo Venus und Jupiter im Spiel sind, also Herr von 4 Konjunktionen Venus, Konjunktion Jupiter, das ist immer auch sozusagen, ich bin erfüllt davon. Venus das kleine Glück, ich mache es gern, Jupiter das große Glück, es erfüllt mich, es dehnt mich aus. Nicht? Gut. Ergänzend gucken wir natürlich auch nach dem, was im vierten Haus ist, das sind hier Uranus und Pluto. Nicht? Dann hat er ohnehin eine sehr, sehr starke Wassermann-Betonung, er ist Anfang der 60er Jahre geboren, in einer Zeit, als die alten Faktoren an einem bestimmten Tag und an bestimmten 2 Tagen alle im Wassermann standen. Das muss kurz nach der Sonnenfinsternis von Februar 62 der Fall gewesen sein, die auch in Norddeutschland zu sehen war. Ich erinnere mich noch daran. Da war ich ein Schuljunge und er hat eben eine sehr starke Wassermann-Note. Die wird sozusagen noch unterfüttert durch den Uranus hier im vierten Haus, was darauf hinweist, dass er etwas Ungewöhnliches macht, dass er sich auch nicht so gerne festlegt, dass zu dem Seinen, zu seinem eigenen gehört, es darf, es soll ungewöhnlich sein. Er soll ein ungewöhnliches Leben führen. Nicht? Trotz des Stiermondes hat er sozusagen einen eigenen Lebensstil entwickelt. Nicht? Er lebt sozusagen keinen bürgerlichen Lebensstil. Für mich ist es manchmal ein bisschen zu wenig. Ich habe ihn in den Vorjahren in Istanbul besucht und habe gesagt, Ulrich, da muss mal einer deine Küche führen. Ne? Das gestand er mir dann zu, er sagte, du hast völlig recht. Dann habe ich eine Stiersonne und einen Krebsmond, also diese fürsorglichen Elemente bei mir relativ stark entwickelt. Nicht? Und gut, dann habe ich also mehrfach den Ulrich bekocht. Aber eigentlich fehlt ihm jemand, der ihm das macht, beziehungsweise es fehlt ihm. Nicht? Es führt auch dazu, das ist jetzt wiederum Handwerk, das sie alle beherrschen. Er ist manchen Umweg gegangen in Bezug auf seine Herkunftsfamilie, bevor er sich damit arrangiert hatte. Man könnte hier auch als eine Aufgabe betrachten oder als eines seiner eigenen Themen. Ich muss mit meiner Familie umgehen lernen. Das kann ja manchmal ein Thema sein. Es ist nicht unbedingt ein Thema, wo man sagen kann, ja, da hast du eine Begabung, agiere sie aus. es scheint bei ihm doch eine Begabung zu sein, denn neben seinem Beruf als Rundfunkkorrespondent interessiert er sich für therapeutische Zusammenhänge und hat inzwischen mehrere Therapieausbildungen gemacht, die er allerdings nicht ausnutzt. Also er bietet sie nicht an, um andere Leute zu begleiten. Aber er weiß etwas von systemischen Zusammenhängen, familiären Zusammenhängen. Das finde ich ganz spannend beim Ulrich. Insofern lebt er sozusagen auch diese plutonische und uranische Seite im vierten Haus auf eine eigene Weise. Die Frage geht immer, wo ist jemand zu Hause und auf welche Weise ist er zu Hause? Das erfordert Arbeit. Ich lege nochmal ein anderes Beispiel auf. Ist jemand mit Uranus in 4 wirklich irgendwo zu Hause? Die Frage könnte ich auch ins Publikum zurückgeben. Ich erlebe Uranus sehr häufig als einen deutlichen Spannungsfaktor. Also vielleicht springen wir etwas zu kurz, wenn wir beim Uranus immer nur das Besondere anvisieren. Das gibt es nicht in jedem uranischen Leben. Mein Vater zum Beispiel hatte eine Sonne-Uranus-Konjunktion im Steinbock. Mein Vater hat sozusagen den Uranus nur als Spannungsfaktor gelebt. Sein Motiv war nur nicht auffallen, also überhaupt nichts Besonderes. Dass mein Vater sehr wohl besondere Dinge gemacht hat, ist vielleicht seinen Kindern oder seiner Ehefrau oder mir aufgefallen. Und ich habe bestimmte besondere Dinge, ich habe selber eine sehr starke Uranusnote, ich habe bestimmte besondere Dinge von meinem Vater wirklich kopiert. Mein Vater ist mir an bestimmten Stellen ein Vorbild gewesen, gerade für das Besondere. Aber er hat dieses Besondere nicht als besonders erlebt, sondern er hat die Spannung erlebt. Ich weiß nicht, wie das hier beim Ulrich ist. Ich erlebe, dass der Ulrich, der hat einen stehenden Satz. Wenn ihm einer krumm kommt, sagt er, das kostet mich ein müdes Arschrunzeln, jetzt den Hörer aufzulegen. Und dann fügt er hinzu, ich habe einen guten Freund, das bin ich selber. Also er kann sich sehr gut abgrenzen. Und das, denke ich, ist eine Qualität, die zu Uranus durchaus passen kann. Ja? Kann sich sehr gut abgrenzen und er kann sagen, hier bin ich und das ist jetzt meine Region. Deswegen macht es dem auch nichts aus, mit dem Handy sozusagen neben dem Bett zu schlafen. Nicht? Das nimmt er hin, das gehört zu seinem Job, sagt er. Ja? Er kann aber sehr wohl auf Abstand gehen und kann sagen, so, er kann in seinem Büro sagen, zu seinen beiden türkischen Mitarbeitern, die uns beide sehr gut Deutsch sprechen, Hülya, ich bin jetzt 3 Stunden weg und ich treffe mich mit meinem Türkischlehrer, ich bin nicht da. Da gibt es auch kein Handy, da müssen seine Mitarbeiter müssen das Büro führen. Wenn da jetzt die Nachricht von der Ermordung des Herrn Ahmadinejad oder irgendwas hereinkommt, müssen die damit umgehen, bis ihr Chef vom Türkischlehrer zurück ist. Nicht? Da sehe ich das Uranische. Ich glaube, ich wäre ein bisschen vorsichtig, obwohl es diese Fälle natürlich gibt, nicht, dass jemand mit Uranus eigentlich im vierten Haus nur herumfitscht von einem Umzug zum anderen. Aber ich glaube, ich würde erst einmal die Deutung anbieten, du kannst ganz bei dir sein, du kannst dich abgrenzen, du kannst das vielleicht auf eine etwas besondere, manchmal auch etwas ellbogenstupfende Weise machen. Ich würde diese Deutung zumindest anbieten. Natürlich Kadetten, die in diesem schwierigen Sinne nicht bei sich sind und nicht bei sich sein können, die habe ich auch schon genug erlebt.
Bitte schön. Ja, ich habe nur gemeint, dass man vielleicht besonders auch berücksichtigen soll, dass nicht nur der Herrscher von 4 in 10, sondern dass Uranus der Herrscher von 10 in 4 ist.
Das ist ein guter Hinweis. Da gibt es sozusagen, es gibt ja nicht nur die Rezeption von Sonne und Uranus in diesem vorsichtig anzuwendenden klassischen Sinne, weil der Uranus ja nun ein neuer Kadett ist, sondern es gibt eben auch praktisch über die Häuser eine Rezeption. Das ganze Thema, wo komme ich her und wo gehe ich hin, es hat eine Zeit lang beim Ulrich eine wichtige Rolle gespielt, weil er sich innerlich sehr, sehr stark mit seiner Familie, seiner Herkunftsfamilie auseinandergesetzt hat. Das habe ich also zum Teil auch mitgekriegt. Inwieweit das seinen Beruf beeinflusst oder sich wechselseitig beeinflusst, das würden wir bei einer solchen Rezeption vermuten, das habe ich bisher nicht raus. Ne? Ich meine, ich würde den Ulrich fast zu meinen Freunden zählen, allerdings, wir sehen uns nicht sehr häufig, weil ich auch nicht alle 5 Nächte lang nach Istanbul jette und er auch nicht alle 5 Nächte lang in Deutschland ist. Ne? Nicht? Und auch vorher haben wir vielleicht 2-3 Mal im Jahr gesehen. Nicht? der ist mir wirklich über den Weg gespült worden. Ich weiß das noch wie heute. Ich hatte endlich bei der Evangelischen Akademie Bad Boll einen Studientag, einen kritischen Studientag zur Astrologie durchgekriegt. Die haben sich endlich mal mit dem Thema sozusagen apologetisch vom kirchenchristlichen Sinn an diskutieren her beschäftigt. Und da bin ich zum ersten Mal dem Ulrich begegnet, der damals kleiner Schreiber bei einer der Stuttgarter Zeitungen war und ein Interview mit mir gemacht hat, das er irgendwo beim Südwestrundfunk oder beim Süddeutschen Rundfunk damals noch verkauft hat. Und dann landete er irgendwie auf meiner Interessentenliste und so sind wir in Kontakt mit ihm. Er interessierte sich für Astrologie, er brauchte damals auch Hilfe, das kam sehr schnell kam sehr schnell als Botschaft durch. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und ja, aber ich habe nicht alles mitgekriegt von ihm. Ich weiß, dass er eine Menge an Therapien gemacht hat, auch eine Menge therapeutischer Ausbildungen, aber sein erstes Ziel war dann, ich will im journalistischen Betrieb weiterkommen. Da kann es also, wie sich jetzt diese Wechselseitigkeit H von 10 in 4, H von 4 in 10, wie sich das genau entwickelt, vermag ich nicht zu sagen. Ich würde hier die Diagnose anbieten oder die Überlegung, dein Herkommen hat sehr viel mit deinem Beruf zu tun oder aber auch das, was du beruflich machst, was du in der Außenwelt machst, ist auch dein eigenes. Das wäre auch eine Deutung, die jetzt dem Thema unseres heutigen Abends noch sehr viel näher läge, die auch jetzt gar nicht weiter kompliziert ist. Das heißt, man könnte ihm jetzt sagen, du bist schon genau richtig an der Stelle, wo du bist mit deinem Interesse für Politik, mit deinem Interesse für islamische Politik. Ulrich hat eine theologische Ausbildung, ist von Haus aus katholischer Theologe und versucht auch im Bereich Religion sozusagen journalistisch zu wirken. Also eine sehr spannende und sehr reiche Persönlichkeit. Er hat natürlich sehr viel Luft im Horoskop. Man kann wunderbare intellektuelle Höhenflüge mit ihm machen. Schwierig wird es, es wird nicht schwierig, wo es um Gefühlsqualitäten geht, aber manchmal huscht er da sehr leicht drüber weg. Muss es auch geben, hätte mein Vermieter in Kirchheim gesagt, nicht? Als ich noch in Kirchheim wohnte, da bei Stuttgart. Okay. Ja, ich wollte eigentlich noch die Angelika auflegen. Mit Angelika verbindet mich auch viel Astrologisches. Die hat, ganz früher haben wir mal unsere Kinder in einen gemeinsamen Kindergarten geschickt. Das war ein selbstorganisierter Kindergarten, wo auch viel Elternarbeit angesagt war. Die Angelika hat ziemlich jung angefangen mit Familie. Da war sie Anfang 20 und ich habe mit Familie mit Ende 20 angefangen, so dass wir uns familienmäßig zuerst begegnen, obwohl wir ja volle 10 Jahre auseinander sind. Und dann entdeckte sie irgendwie durch Umwege, dass ich Astrologie machte und mache, rief an und sagte, ich bin die und die, erinnerst du dich noch? Ja, und ich möchte Astrologie bei dir lernen. So sind wir dann so Mitte der 90er Jahre wieder in Kontakt gekommen und haben den Kontakt seither gehalten. Ja, da geht das Thema ganz anders. Da ist der Herr von 4, wenn wir nach der neuen Zuordnung gehen, was ich bei dieser spirituellen, psychologischen Arbeit uns anrate. Ich bin ja sonst eher ein Mensch, der gerne traditionelle Astrologie auch mit in den Blick nimmt. Hier würde ich aber den neuen Herrscher von Skorpion nehmen, nämlich den Pluto. Der steht hier Spitze 2. Jetzt können wir uns mal ein bisschen unterhalten. Was machen wir denn mit wenn das eigene Spitze 2 ist? Ist das ein Finanzgenie oder was ist das? Was schlagen Sie vor? Es geht um den Selbstwert, ja. Das ist sozusagen auch auf dem Entwicklungsweg von der Angelika ein wichtiges Thema gewesen. Sie hat sozusagen in die erste Hälfte ihres Lebens sehr viel Dienst gepackt. Sehr viel von ihrer Fischequalität, wenn man so will. Sie ist ganz in ihrer Mutterrolle aufgegangen. Sie hat drei Kinder, die inzwischen alle drei erwachsen sind. Die Jüngste macht, glaube ich, gerade Abitur. Und da war sie ganz in einer dienenden Funktion, hat sich selber sehr weit zurückgenommen. Das konnte nicht auf Dauer gut gehen und irgendwann so Mitte, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, als sie dann Anfang 30 war, wurde ihr klar, da muss es doch noch was anderes geben, als nach dem Abitur in der Familie aufzugehen. Und sie entdeckte, so und jetzt kommt's, Herr von Vier im zweiten Haus, sie entdeckte ihre Vorliebe für medizinische Arbeit. Sie fing an, sich als Heilpraktikerin ausbilden zu lassen. Auch das ist das zweite Haus. Das zweite Haus hat sehr oft einen körperlichen Bezug, generiert ein Interesse an körperlichen Zusammenhängen. Also ich erlebe es bei Ärzten und Heilpraktikern nicht nur, dass die Achse 6-12 betont ist, das erwarten wir sozusagen oft wie aus dem Lehrbuch, sondern ich erlebe auch eine Betonung des zweiten Hauses. Und hier ist es wirklich schlagend, Herr von 4 in 2, mein innerstes Anliegen ist die Beschäftigung mit leiblichen Zusammenhängen, bei ihr medizinisch gewendet. Natürlich könnte das theoretisch auch derjenige sein, der mit Geld umgeht. Witzigerweise, das ist ja nicht ganz zu vermeiden, die Angelika hat dann später nach ihrer Heilpraktikerausbildung eine Fachhochschule für Sozialarbeit besucht. Und sie arbeitet jetzt in einem Beratungszusammenhang als angestellte Sozialarbeiterin, wo sie Frauen berät, die sich wieder in die Arbeitswelt eingliedern. Meistens auch Langzeitarbeitslose, die also sozusagen auf dem Sozialhilfeniveau sind. Und ihr fällt dabei vor allem auf, das passt sehr zum Thema des zweiten Hauses, ihr fällt auf, wie leichtfertig die mit ihren Talenten und mit ihrer Disziplin und ihrem Geld umgehen. Nicht? Sie hat sich zur entschiedenen Gegnerin allzu reichlicher Sozialhilfe entwickelt. Nicht? Es klingt fast konservativ, aber wenn sie die Fälle aus ihrer Praxis beschreibt, klingt das überhaupt nicht konservativ, weil sie ziemlich deutlich den Finger auf die Wunde legt. Ja, wer von Zuwendung, von Transferleistungen, von öffentlichen Geschenken lebt, der entwickelt keine Eigeninitiative. Da sind wir wieder sozusagen in der Nähe des zweiten Hauses. Durchaus auch mit der Frage, ja, kann ich meinen Selbstwert entdecken, wenn ich sozusagen mit öffentlichen Geschenken zugeklebt werde? Kann ich Eigeninitiative entwickeln, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass irgendein Arbeitsamt, irgendein Sozialamt, irgendeine sonstige Fürsorgestelle sozusagen mein fantasieloses Leben bezahlt? Es kommt noch etwas hinzu, das finde ich auch sehr spannend. Sie hat den Neptun im vierten Haus. Das heißt, zu ihrem eigenen gehört sehr deutlich auch eine spirituelle Komponente. Diese spirituelle Komponente verknüpft sie mit ihrer Arbeit am Leib, das heißt, sie hat klassische Homöopathie gemacht. Das war ihr Hauptanliegen bei der ganzen heilpraktischen Arbeit. Nicht? Sie ist jetzt nicht die Heilpraktikerin, die dauernd Schrotzköpfe setzt, die irgendwelche Spritzen macht oder so etwas. Nicht? Sie macht Homöopathie, nicht? Die geht mit diesem Globuli, mit diesem kleinen Fläschchen um. Nicht? Ihre Praxis, wenn man so will, ist ein einzelnes Zimmer, das aussieht wie ein ganz normales Schreibzimmer, nicht? Aber da werden sozusagen die Anamnesen gemacht, wenn sie denn jetzt heilpraktisch arbeitet. Nicht dadurch, dass sie jetzt als angestellte Sozialarbeiterin tätig ist, macht sie nicht viel in ihrer Heilpraxis. Aber wenn sie es macht, kann man gar nicht feststellen, wo ist jetzt hier sozusagen der Medizinbetrieb. Es ist ein reiner, fast ein spiritueller Betrieb, wo es nur um Homöopathie geht. Nicht? Homöopathie ist nicht sehr auffällig. Ne? Nicht? Homöopathie ist kein großartiges Labor in der Regel, jedenfalls nicht beim einzelnen Heilpraktiker. Ihre spirituellen Interessen sind sehr stark. Sie hatte, das wäre jetzt eben Neptun im vierten Haus, aber auch die Fischebetonung im siebten und achten Haus. Sie hat seit relativ frühen Jahren einen Engelbezug entwickelt. Das heißt, sie hat auch eine bestimmte Sensitivität, die sie zu dieser, ja, ein Stück weit in die Anderswelt führt. Und gleichzeitig natürlich, das wäre jetzt der Zwillingsmond, ein starkes Interesse, wie lerne ich das, sie liest sehr viel, sie informiert sich, also sie hat auch sozusagen einen lebhaften Intellekt. Das ist jetzt nicht nur in einem neptunischen oder fischigen Sinne das Abdriften in höhere spirituelle Welten oder, wenn man so will, in Reiche des höheren Schwachsinns, sondern da ist auch sozusagen eine intellektuelle Power, eine merkurische Power dahinter. Auffällig ist vielleicht, das sollte ich an der Stelle hinzufügen, das gehört immer auch mit in eine solche Beratung, sie hat, wie Sie sehen, mit der Widdersonne und dem Löwe-Aszendenten eine deutliche Feuernote. Mit dem reibt sich ein Stück weit die sehr starke wässrige Note alle persönlichen Planeten Merkur, Venus und Mars in dem Zeichen Fische. Und mit Merkur und Venus ist auch das achte Haus gut besetzt, mit Neptun das vierte Haus, also die wässrigen Häuser sind auch relativ deutlich besetzt. Wenn man will, könnte man Mars und Chiron auch schon an die Spitze des achten Hauses ziehen, dann wäre die Besetzung noch deutlicher. Da die Häuser sehr klein sind, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber das hängt jetzt davon ab, wie Sie Ihre Orbenregeln benutzen, wie Sie die gebrauchen. Nicht? Dann könnte man sagen, dass eine sehr starke Feuernote und eine sehr starke Wassernote, das gibt meistens ja Dampf, ne? Nicht? Brodeln. Da sind zwei Seelen in ein und derselben Brust, die nicht leicht zu integrieren sind. Meistens sind das besondere Menschen. Besondere Menschen sind nicht immer einfach zu haben. Häufig finden wir auch besondere Menschen, wenn zwei benachbarte Zeichen, Sonne im Widder, aber hier das Zeichen Fische, wenn die nebeneinander besetzt sind. Das gibt sehr oft innere Reibungen. Prüfen Sie das mal bei sich selber. Astrologen sind in der Regel besondere Menschen. Prüfen Sie das mal bei sich selber oder prüfen Sie es bei Klienten, die Sie als besonders spannungsreich oder als besonders spannend erleben. Ja? Sehr oft sind unmittelbar benachbarte Zeichen besetzt, die scheinbar gar nichts miteinander zu tun haben. Da gibt es ja auch keine Verbindung jetzt von Sonne zu Merkur oder zu Venus. Das Halbsextil, wenn man denn eine solche Verbindung herstellen will, also meineswegen noch mit Ach und Krach könnte man, da der Merkur ja fast in der Elongation steht, könnte man fast sagen, ja, Sonne, Halbsextil, Merkur. Selbst das Halbsextil ist meistens ein sehr spannungsreicher Aspekt. Okay. So. Das wäre jetzt ein Punkt, wo wir eine Pause einlegen können, um dann sozusagen auf ein paar Hintergründe einzugehen.